The brick walls are there for a reason, right? The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to give us a chance to show how badly we want something. Because the brick walls are there to stop the people who don't want it badly enough. They're there to stop the other people. We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand.
Komport Nummer 200. Hallo und herzlich willkommen zum 200. Yay! Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 12. März 2010, aufgenommen habe.
It is 12:54.
Jawohl, ja. Bei ziemlich kaltem und noch ein bisschen Restschnee rumliegen lassendem und auch ab und zu mal nieselndem Wetter. Wo es jetzt von mir aus jetzt anfangen dürfte zu regnen. Tut es nicht. Im Intro verstecken sich übrigens die Professoren Randy Pausch und Randy Pausch, gefolgt von einem nicht ganz unbekannten Stück Musik, wo ich einfach mal das Bedürfnis hatte, das sowieso mal unterzubringen. Das erste Pausch-Zitat darf man übrigens kennen. Das werfe ich ja immer wieder gerne ein. Und das zweite, da muss man schon genau wissen, weil das ist eigentlich so ein unauffälliger Nebensatz, der sich mir aber direkt aufgedrängt hat, dass ich den unbedingt mal mitnehmen wollte. Und den ich jetzt auch einfach mal zitieren wollte. So, inhaltlich gibt es diese Woche wieder das allseits beliebte und gewohnte Dreigespann aus zwei Teilen, in denen ich mich mit der Politik befasse und einer Teilfolge, wo ich mich mit Technikneuigkeiten und iPad-Verschiebungen und insbesondere natürlich auch wieder der Content-Mafia befasse. Und was ihr euch jetzt gerade hier genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich Kirchenmeldungen stapeln, ein paar sonstige Meldungen und dann auch noch wieder Neues vom Harz. Kalik, 3 Grad, foggige, chillige Greetings. Ich weiß nicht, wo der Fox sich jetzt gerade versteckt, aber hier ist er nicht. Aber ja, 3 Grad, die sich anfühlen wie minus 2 oder 0. Wind macht 15 bis 22 km/h aus dem Westen. Und da hinten stehen Leute und faseln drumherum. Ja, so. Dann würde ich sagen, meine Fresse sei von heute lahmarschig. Tappe ich auch noch an die falschen Stellen. So, jetzt habe ich mich selber sauer genug gemacht. Da bin ich wieder. Mit ein paar Inhalten. Hoffe ich doch. Ja, das mit dem Hochscroll, das kriegen wir auch nicht hin. So, da hätten wir als erstes mal die dämliche Kackkirche. Die Katholen. Auch bekannt als die Kinderficker-Gruppe. Der Verein der gewerbsmäßigen Kinderficker. Da hatte ich aus der Frankfurter Rundschau letzten Freitag noch rausgeholt. Ettal, im Zusammenhang mit den Ermittlungen um sexuellen Missbrauch am Benediktinerinternat Kloster Ettal hat ein Pater das Herunterladen von kinderpornografischen Filmen aus dem Internet eingeräumt. Na, so viel zu, das ist ja alles harmlos, was die da machen. Na, also der Kinderficker hat sich auch gleich noch Kinderpornos beschafft. Übrigens, die Reihenfolge ist so rum, dass er wohl zuerst die Kinder gefickt hat und danach sich die Kinderpornos beschafft hat. Na, nicht umgekehrt, Frau Dumpfkuh. Aber ja, wie der vom erzbischöflichen Ordinariat München und Freising mit der internen Aufklärung der Vorwürfe beauftragte Rechtsanwalt Thomas Pfister am Freitag sagte, fanden die Durchsuchungen der Münchner Staatsanwaltschaft im Kloster am Mittwoch wegen der Ermittlungen um Kinderpornos statt. Nach Angaben des Benediktinerpaters Johannes Bauer wurde der beschuldigte Geistliche mit sofortiger Wirkung von allen pädagogischen und seelsorgerischen Aufgaben entbunden. Nachdem bekannt geworden ist, was er getan hat, wäre das nicht öffentlich geworden, hätte man den woanders hin versetzt und er hätte sich weiter an Kindern vergehen können. Na, nur nochmal fürs Protokoll. Das ist ja bisher das übliche Vorgehen gewesen. Wenn Vorwürfe irgendwo gemacht werden, dann werden die Leute versetzt, damit sie ja nicht rausgeworfen werden müssen. Ja, er wolle sich von einem namhaften Spezialisten untersuchen lassen und anschließend in Therapie gehen. Hoffen wir für ihn, dass es hilft. Gegen Ordensbrüder aus Ettal gibt es bislang Vorwürfe von etwa 20 Personen, die angegeben hatten, als Schüler geschlagen oder missbraucht worden zu sein. Einen mittlerweile gestorbenen Pater, der trotz der Beschuldigungen noch bis 2004 an der Klosterschule unterrichtet hatte, werden Übergriffe in den 70er und 80er Jahren vorgeworfen. Bei zwei anderen Mönchen sollen sich die Übergriffe bis 1990 ereignet haben und damit auch schon verjährt sein. Ja, ist immer spannend. Jetzt kommen hier also so regelmäßig kommen irgendwelche Vorwürfe, die alle völlig verjährt sind, raus. Ja, hier den Kinderficker da in Ettal, das ist irgendwie der einzige, von dem ich weiß, der halbwegs nicht verjährt sein könnte. Aber hey. Ein Ordensbruder soll 2005 Schüler im Gesicht, am Oberkörper, den Armen und Beinen gestreichelt und sie auf seinen Schoß sitzen gelassen haben. Er wurde daraufhin nach Wechselburg versetzt, wo er aber dennoch in der Jugendarbeit eingesetzt wurde, sag ich ja. Na, da kommen dann Vorwürfe raus, die werden dann erstmal schön unter den Teppich gekehrt. Die Leute werden woanders hin versetzt, dass sie sich da dann noch weiter an Kindern vergehen können. Das ist so das Vorgehen, was sich immer mehr rauskristallisiert, das in der Kirche bis heute genutzt wurde. Jetzt ist der Aufschrei laut genug, dass sie das nicht weitermachen können. Ui. Na? Aber ja. Kinder in Schule und Internat des bayerischen Klosters Ettal sind früher oftmals jahrelang körperlicher Züchtigung und sexuellem Missbrauch ausgesetzt gewesen. Das hat der von der Benediktinerabtei eingesetzte Sonderermittler Thomas Pfister am Freitag in Ettal mitgeteilt. Die erschütternden Vorgänge in vergangenen Jahrzehnten seien zwar verjährt, wenn sie aber von weltlichen Gerichten verhandelt worden wären, hätten sie wahrscheinlich zu jahrelangen Haftstrafen geführt. Eine systematische Kultur des Wegschauens und Verschweigens im Kloster habe den Tätern ihr Treiben erleichtert. Na, da ist organisiert worden, dass da nichts passiert. Dass sie dann halt zur Not woanders hin versetzt werden, wenn die Vorwürfe dann doch ein bisschen zu laut werden. So viel zu der Frage, ob sie denn irgendwie auch nur gewillt gewesen wären, irgendetwas zu tun. Nö, natürlich nicht. Na, sind sie bis heute noch nicht. So, dann gab es auch noch die Meldung, dass ein Pater des oberbayerischen Benediktinerabtei Ettal Fotos von halbnackten Klosterschülern auf homosexuellen Seiten im Internet veröffentlicht hätte. Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, ist das derselbe? Steht ja irgendwie zu vermuten, aber es muss nicht zwingend sein. Wenn es da mehr als einen gab, würde ich sagen, mal bei den ganzen Pfeifen mal gründlich ausräumen, mal gucken, was da noch so alles an Dreck versteckt ist. Ja gut, hausdurchsucht haben sie schon. Das hat der von der Benediktinerabtei eingesetzte Sonderermittler Thomas Pfister in Ettal mitgeteilt. Der beschuldigte Pater habe die Fotos der Buben mit freiem Oberkörper bei Bergwanderungen gemacht. Der Pater sei von seinen Aufgaben entbunden worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte zur Aufklärung der Vorwürfe Rechner in dem Kloster sichergestellt. Na, also wenn das derselbe war, dann ist das also nicht nur ein Kinderporno-Anglotzer, sondern ein, naja, ich weiß nicht, ob es schon als Kinderporno durchgeht. Da müsste man dann im Zweifelsfall die Bilder kennen. Na, aber auf jeden Fall, er ist ein Kinderporno-Anglotzer und möglicherweise sogar noch ein Produzent. Aber Produzentin ermitteln ist ja eine Sisyphus-Arbeit, um mal Frau Zensursula zu zitieren. Na, ich meine, da brauchen wir eigentlich bloß in die Klöster reingehen. Da kann man eigentlich mal so großräumig die Leute alle rausräumen. Mal gucken, was da noch übrig bleibt. Ganz toll. Na, ganz, ganz toll, sowas. So, und dann gab es Meldungen, die dann schon in die Kategorie, die haben überhaupt noch gar nichts verstanden, fallen. Da gab es, ich hatte es außer Süddeutschen zuerst gelesen, aber Telepolis hatte dann eine schöne Zusammenfassung. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung reagierte ein katholischer Pfarrer auf dem Bistum Regensburg zugetragene Missbrauchsvorwürfe mit der Zusendung von Unterlassungserklärungen, durch welche er die Informantin und eine Vermittlerin zum Schweigen bringen wollte. Monika P. Punkt, die in der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern ehrenamtliche tätige Vermittlerin, sagte dem Blatt, dass sich die Haushälterin eines Priesters vor 7 Jahren mit der Information an sie gewandt habe, dass dieser sich einem minderjährigen Ziehsohn gehalten habe, der auch im Schlafzimmer ein- und ausging. Zudem soll der Geistliche sich regelmäßig Buben von tschechischen Straßenstrich aufgesucht haben. P. schickte die Frau zum Ombudsmann des Bistums Regensburg, wegen weil, ne, Mai, die tun ja nichts Böses. Ist ja die Kirche, die sind ja moralisch immer anständig. Einige Tage darauf ging ein Abmahnschreiben eines von dem verdächtigen Pfarrer beauftragten Anwalts bei ihr ein. Oder anders ausgedrückt, der Verdächtige hat mitgeteilt bekommen, erstens, wer die Vorwürfe aufstellt, zweitens, wer die Vorwürfe kennen könnte, und das geht mal nicht, ne? Wenn so die erste Amtshandlung darin besteht, dass der Verdächtige darüber informiert wird, was ihm denn von wem genau vorgeworfen wird, dann ist das schon so ein bisschen eigenartig. Und wenn dann vor allem seine Reaktion darin besteht, gleich mit einer Abmahnungskeule vorbeizukommen, ein Unterlassungsschreiben rüberzuwerfen und zu sagen, hier, behaupte das nie wieder, dann ist da irgendwas so ganz grundsätzlich falsch in dem Verständnis. Aber so mal ganz grundsätzlich falsch. Mittels einer durch eine hohe Vertragsstrafe bewährten Unterlassungserklärung sollte sich P. dazu verpflichten, die Vorwürfe, die sie nach eigenen Angaben gar nicht selbst äußerte, zu wiederholen. Auch der Haushälterin wurde eine Unterlassungserklärung vorgelegt, die sie unterzeichnete. Der betroffene Geistliche blieb bis jetzt in Amt und Würden, so, und allerspätestens jetzt verlange ich Köpfe. Das Bistum da, die Führungsriege, die alle, die davon wussten. Ne, Strafvereitlung. Aber mal hier ganz zackig, Köpfe. Ganze Köpfe. Na, ich meine, von mir aus können sie denen auch gleich noch die Schwänze abschneiden. Da habe ich jetzt so ganz persönlich keine großen Schmerzen mit. Aber das ist nicht rechtsstaatlich, deswegen lassen wir das. Na, das geht mal gar nicht. Och, der darf einfach mal weitermachen. Wegen, weil... Ja, warum eigentlich? Na? Und er wirft einfach mal mit Abmahnungen. Mit Unterlassungserklärungen. Die Vermittlerin soll das nie wieder behaupten. Sie hat das nicht behauptet. Na? Aber hey... Aus Angst vor weiteren Abmahnungen behielt P. in den darauffolgenden Jahren ihr zugetragene Vorwürfe gegen katholische Geistliche im Bistum für sich. Das ist nämlich das Ergebnis davon. Die kriegt dann noch weitere Fälle mit, äußert sich aber lieber nicht, weil, ne, beim letzten Mal, als sie sich geäußert hat, gab's Kloppe, also äußert sie sich nicht mehr. Geil. Da hat das Bistum aber echt seinen Schäfchen einen großen Gefallen getan. Na, vor allem... Da der Geistliche, der sich dann weiter an Kindern vergeht. Der vergeht sich halt weiter an Kindern, aber niemand mehr darf drüber reden. Weil jeder, der drüber redet, kriegt eine Abmahnung. Weil das ist ja so richtig. Na, was ist denn das für ein scheiß Moralverständnis? Also wirklich, ein beschissenes Moralverständnis ist das. Das hat mit Moral gar nichts mehr zu tun. Während der Zug hier lang fährt, habe ich die Straße einfach mal überquert. Batch, batch. Weil ich kann. Auch bei Mitteilungen an die Staatsanwaltschaft fürchtete sie eine Weitergabe ihres Namens und ihrer Adresse, die wieder in der Konfrontation mit einem fordernden Anwalt enden könnte. Möglicherweise war es die Fülle an Fällen, die in den letzten Tagen unter anderem im Internat Kloster Ettal und bei den Regensburger Domspatzenknabenchor ans Licht kam, welche sie nun dazu brachte, doch ein rechtliches Risiko einzugehen. Na, so sorgt man dafür, dass keine Berichte auftauchen. Na, ein Bericht, und anstatt dass man sich um den Inhalt des Berichts kümmert, werden alle Leute, die von dem Ding wissen, einfach mal zu Tode abgemahnt. Na, ich meine, das ist passend zur kirchlichen Doktrin, das hat alles strengst geheimst zu erfolgen. Ja, sobald sich jemand meldet, hat er eine Schweigeverpflichtung zu unterschreiben. Gut, das ist jetzt eine anwaltliche Schweigeverpflichtung. Juristisch noch eine Spur härter. Aber ja, passt voll zu dem, was ich so an Meldungen in den letzten Wochen hatte. Von daher, toll, ne? Großartig geradezu. Richtiggehend, toll, großartig. Das ist keine Moral mehr, was die da zeigen. Das ist einfach nur noch scheiße. Ja, also was ich jetzt am liebsten irgendwo lesen würde, ist, Staatsanwaltschaft ist mit Hundertschaften von Polizisten bei dem Bistum eingeritten und hat einfach mal alles an Unterlagen mitgenommen, was aussieht, als könnten da irgendwie noch Fälle rauskommen. Na, weil das geht mal nicht. Das geht mal gar nicht. Aber schön, dass immerhin dokumentiert ist, dass sowas also auch tatsächlich immer noch stattfindet. Vor 7 Jahren. Na, also 2003, wenn ich mich da jetzt gerade nicht heftig vertue. Na, passt zu dem 2001 hat Ratzefratze noch veröffentlicht, übrigens das Schweige, der Schweigebrief von 61 gilt immer noch. Na, von wegen, die sind an Aufklärung interessiert, die sind überhaupt nicht an Aufklärung interessiert, die sind daran interessiert, dass alle Leute die Fresse halten. Hier wird's laut. Ich hasse das. So, dann gab es, am Sonntag habe ich es mir aufgeschrieben, in TP, in Telepolis noch eine Meldung. Da hatte ein Blogger eine Aussage vom Handelsblatt gewagt zu wiederholen und hat sich dafür eine Abmahnung eingefangen. Das Handelsblatt hat aber keine bekommen. Ja, weil denen ist, den Abmahnpfeifen ist wohl auch klar, dass wenn sie da zu hoch schießen, das dann vielleicht sogar öffentlich werden könnte. Dummerweise sind Blogger inzwischen vernetzt. Und in diesem bösen, bösen Internet, da kann man ganz böse, ganz schnell Informationen verbreiten. Na? Aber Meinungsfreiheit unterdrücken macht wohl bei Bloggern mehr Spaß, nicht wahr, Kirchentrottel? Däh. So, die Bischofskonferenz, die hat dann doch zugesagt, an einen runden Tisch sich zumindest mal ransetzen zu wollen und mal zu gucken, wie rund so ein runder Tisch eigentlich ist. Weil, das sagte der Missbrauchsbeauftragte des Gremiums, Bischof Stefan Ackermann. Die Gesprächsrunde war von Bundesfamilienministerin Christina Schröder vorgeschlagen worden. Ackermann sagte, er sei dankbar für die Initiative der Ministerin. Die Einladung sei ein wichtiger Schritt zu dem gemeinsamen Ziel, sich zügig der gesamten Problematik zu stellen. Ne, ihr wollt euch nicht der Problematik stellen, ihr wollt, dass die unter den Tisch fällt, und zwar schnellstmöglich. Dummerweise ist sie inzwischen zu groß, um einfach so zu verröcheln. Dummerweise gibt es inzwischen zu viele Berichte, als dass man die alle ignorieren könnte. Zu schade. So, dann der Vatikan, der hat verkündet, er hätte doch gehandelt. Rom, der Vatikan verwahrt sich gegen Vorwürfe, er habe im Missbrauchsskandal nicht entschlossen genug gehandelt. Das Problem sei von der Kirche entschieden angegangen worden, sagte Vatikansprecher Federico Lombardi. Die Fälle würden nicht allein die katholische Kirche betreffen. Nach dem Missbrauchsskandal in Deutschland sind jetzt auch Fälle im Ausland bekannt geworden. In den Niederlanden werden neben zahlreichen Priestern erstmals auch Nonnen beschuldigt, sich an kleinen Jungen vergangen zu haben. Na, was meinen die mit gehandelt? Schnellstmöglich Unterlassungserklärungen verschickt? Ja, habt ihr. Großartig. Irgendwas auch nur ansatzweise zwecks Aufklärung an die Staatsanwälte gemeldet? Nicht, dass ich wüsste. Beweist mir das Gegenteil. Na, ich meine, ich kann mich auch hinstellen und sagen, ja, ich habe ganz doll groß viel gemacht. Nö, habe ich nicht. Na, aber die da, die sollten mal schön die Füße stillhalten. Na, gerade Vatikan, gerade so eine Ratzefratze, sollte mal ganz, 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 ganz stillhalten die Füße. Jetzt kommt mal jemand mit einer Axt vorbei und hackt sie ab. Oder mit einer Motorsäge. Oder so einem Dingenshäcksel-Dingens da hinten. Kann man, glaube ich, so einen Fuß auch ganz ordentlich entfernen. So, dann kloppt die christlich zensierende Union, die das christlich natürlich immer nur dann durch die Gegend trägt, wenn es gerade mal opportun ist. Im Moment ist es eigentlich nicht opportun, aber das ist ihnen scheißegal. Die kloppt auf die Leuthäuser Schnarrenberger ein, weil die es gewagt hat, an der heiligen Kirche Kritik zu üben. Und außerdem würden die Pfeifen doch ganz doll aufklären. Und an den runden Tisch ist übrigens Frau Leuthäuser-Schnarrenberger nicht eingeladen. Na, ist ja nicht so, dass sie irgendwie als Justizministerin, also als oberste Aufsicht für die Exekutive, vielleicht irgendwie genau da genau richtig wäre. Nein, ach was. Es reicht doch völlig, wenn wir Stoppschilder irgendwo hinstellen. Na gut, jetzt hört man das Gehäcksel da hinten nicht. Na, also. Ja, die christlich zensierende Union übt sich weiterhin in Zensur. Genau wie die christliche Kirche. Geil. Aber ja. So. Dann gibt es Schröder-Hinderung. Ministerin will Schutz vor Missbrauch verbessern. Berlin, nach den bekannt gewordenen Fällen von sexuellem Missbrauch, will Familienministerin Christina Schröder Kinder besser schützen. Ihr Ministerium arbeitet an einem neuen Kinderschutzgesetz. Das sagte die Ministerin dem Wiesbadener Kurier. Kernpunkt, wenn sich jemand im Bereich Kinderbetreuung bewirbt, sollen Jugendämter und freie Träger ein erweitertes Führungszeugnis verlangen können. Inzwischen wurde ein weiterer möglicher Missbrauchsfall am früheren Jungeninternat des Bistums Mainz bekannt. Das klingt wie das britische System, so nach meinem naiven Verständnis. Na, das britische System, wo sich alle Personen, die einen Kinderspielplatz betreten wollen, vorher irgendwo haben registrieren lassen müssen. Was nicht dazu führt, dass irgendwas irgendwo verhindert worden wäre, aber immerhin, man hat die Bevölkerung gegängelt. Und man tut so, als würde man etwas tun. Dummerweise tut man nichts, sondern tut nur so, als würde man was tun. Na, völlig ungeeignete Maßnahmen. Aber hey, völlig ungeeignete Maßnahmen, das sind ja für die christlich zensierende Union genau die richtigen. Na, und nachdem die Ex-Köhler, jetzt Schröder-Dumpfkuh, ja auch schon gezeigt hat, dass sie als christlich zensierende Groupie ihr Gehirn, falls es denn mal vorhanden gewesen sein sollte, rechtzeitig genug hat entfernen lassen, ist ja alles großartig. So, dann gestern gab es dann noch die Meldung, Streit um Entschädigung von Missbrauchsopfern. Hamburg, nach den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche wird der Streit um eine mögliche Entschädigung der Opfer heftiger. Kurienkardinal Walter Kasper widersprach einem Bericht, wonach er sich dafür ausgesprochen habe. Das sei eine juristische Frage außerhalb seiner Zuständigkeit, sagte Kasper. Ja, und die Strafverfolgung ist übrigens auch eine juristische Frage außerhalb seiner Zuständigkeit, aber das interessiert ihn ja nicht. Die FDP erneuerte dagegen ihre Forderung nach Entschädigung und sieht darin eine moralische Pflicht. Außerdem sollten Wiedergutmachungsleistungen unabhängig von Verjährungsvorschriften gewährt werden. Als könnte man einfach mal so mit Geld die Schäden an der Psyche der Opfer gut machen. Na, da scheint irgendwie jemand tatsächlich nicht verstanden zu haben, was den Kindern angetan wurde. Aber hey, bewerfen wir sie doch mit Geld, dann geht es ihnen wieder besser. Und wenn nicht, hey, dann, ne? Ist ja nicht unser Problem, wir haben sie ja mit Geld beworfen. So, genug aufgeregt über die Kirche, weiter geht's in Kunduz. Anzeige wegen Geheimnisverrats in Kunduz-Affäre. Berlin, die Veröffentlichung geheimer Unterlagen zur Kunduz-Affäre im Internet wird voraussichtlich ein juristisches Nachspiel haben. Der Untersuchungsausschuss des Bundestags will Parlamentspräsident Norbert Lammert auffordern, Strafanzeige gegen Unbekannte wegen Geheimnisverrat zu stellen. Das sagten die Obleute von Union und SPD Ernst Reinhard Beck und Rainer Arnold der dpa. Hintergrund ist ein Artikel von Spiegel Online, in dem aus Geheimen und Akten zitiert wurde, die inzwischen übrigens auch bei WikiLeaks aufgeschlagen sind, soweit ich informiert bin. Na, das Problem ist also nicht, dass da offensichtlich uns Bullshit erzählt wurde von einem Herrn Freiherr von und zu Wilhelm, sondern das Problem ist, dass bekannt wurde, dass er Bullshit erzählt hatte. Geil. Dass die SPD da mitmacht, wundert mich allerdings auch wirklich nicht, ne? Weil sie ja damals an der Regierung mit war und deswegen jetzt ein aktives Interesse daran hat, jede Form von Aufklärung auch mitverändern zu wollen. Wo kämen wir auch hin, wenn das mal aufgeklärt worden wäre? Wo kämen wir denn dann auch hin? Ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie in ein Land, in dem tatsächlich auch man irgendwie halbwegs moralisch stabil... Naja, nee, wollen wir nicht. Aber ja, ist vom Freitag die Meldung. Dann gibt's eine Elenabschaffung. Ein Antrag der Grünen zur Aussetzung und strikten Begrenzung der elektronischen Entgeltnachweises Elena kam bei seiner ersten Lesung im Bundestag am gestrigen Donnerstagabend vor allem bei CDU, CSU und SPD nicht gut an. Das Gesetz über das Verfahren sei ein wichtiger Meilenstein zum Abbau bestehender Bürokratie und ein deutliches Signal für mehr Innovationen, erklärte Kai Wegner im Namen der Unionsfraktion. Es erfülle die höchsten Datensicherheitsstandards. Zudem habe die Bundesregierung bereits auf Kritik reagiert, sodass zum Beispiel Daten über eine Streikteilnahme nicht mehr allgemein erhoben werden sollen, sondern nur unallgemein, also bei jedem. Sagt mal, glauben die ernsthaft, dass irgendjemand ihnen jetzt noch abnimmt, dass sie irgendein Interesse an Datenschutz hätten? Die Pfeifen, die jetzt ganz laut nach der Vorratsdatenspeicherung brüllen, haben kein Interesse an irgendwas, und wenn sie die Daten erstmal haben, dann haben sie ja die Daten, und eine Rasterfahndung auf Bundesdatenbanken ist ja ganz toll, weil das ist ja keine Rasterfahndung. Aber ja. Doris Barnett, SPD, verwies darauf, dass auch bei anderen Verfahren in der Sozialversicherung anlasslose Daten für längere Zeit gespeichert würden. Ja, ich meine, gucken wir uns mal an, was denn da eigentlich gespeichert wird, und dann fällt uns auf, dass das so Daten sind, die so schlicht und ergreifend niemanden irgendwas anzugehen haben. Aber hey, die können wir ja mal unbegrenzt lange einfach mal so vor uns hinspeichern. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine nette Verwendung, und wenn es dann das nächste Mal irgendwo einen Terroranschlag gab, zur Not basteln wir uns halt nochmal Sauerländer. Ja, dann müssen wir doch nach Terroristen suchen. Kann doch nicht sein, dass wir diese Daten haben, aber nicht benutzen dürfen. Bla, Fasel, Fasel, bla, ja. Na? Ausweitung. Ich verweise da nur auf das Intro von letzter Woche. Gerhard Baum hat nämlich immer noch recht. Elina beachte zugleich alle Vorgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung, wie Prinzipien der getrennten Aufbewahrung von Daten, asymmetrische Verschlüsselung, fortschrittliche Authentifizierung und das revisionssichere Protokollieren von Zugriffen und der Löschung. Oh, super! Aber wetten wir, dass wir auch da nicht reingucken dürfen? Ne, dass ich nach Bundesdatenschutzgesetz, na gut, im Moment kann man in Elena ja sowieso nicht reingucken, weil ein Beauskunften der Datenbanken ja erst ab 2012 vorgesehen ist. Ne, will heißen, was bis dahin passiert, das kriegen wir leider überhaupt nicht raus. Wir kriegen ja nicht mal raus, was da drinnen steckt. Aber ja. Der Netzexperte der Grünen Konstantin von Notz bezog sich auf einen Passus des Karlsruher Urteils, wonach der Spielraum für weitere anlasslose Datensammlungen wie Elena auch über den Weg der Europäischen Union erheblich geringer werde. Das System sei zu datenhungrig und müsse ordentlich abspecken. Eine Bundestagspetition, die eine sofortige Aufhebung des Datenmonsters fordere, haben 27.500 Unterzeichner gefunden. Claudia Bögel von der FDP hielt es ebenfalls für nötig, Elena weiter hübsch schlank zu machen. Erste Reparaturen seien zwar in Angriff genommen und der geplante Umfang korrigiert worden, es müsse aber alles daran gesetzt werden, den Mittelstand von neuen bürokratischen Auflagen zu entlasten. Ja, dann müsste man das Ding einfach mal abschaffen. Das ist der einzige Weg, wie man die bürokratischen Auflagen da reduziert kriegt. Na, von wegen Bürokratiereduzierung. Haha, lustig. Na, bisher konnten wir irgendwie als kleines, knuffiges Unternehmen eine Person darin instruieren, wie die Papierauskunftsverlangen ausgefüllt werden. Jetzt muss aber jeder, der irgendwie Personalbearbeitung macht, wissen, wie man die Elena-Daten verschickt. Wenn das nicht sowieso vollautomatisch passiert. Aber hey. Ja, also. So. Dann gibt's da noch einen winnenden Troll. Am Freitag hat nämlich die Polizei verkündet, der Internetausdruck einer winnenden Ankündigung war getrollt. Ja, die Meldung habe ich bei Tagesschau auch gesehen und habe mich erstmal gefragt, so was zum Kuckuck? Die haben da jetzt ernsthaft ein ganzes Jahr gebraucht, um rauszufinden, dass das Ding nicht echt war. Hallo, das war noch an dem Tag, nachdem der Innenminister da sich hingestellt hatte und den Ausdruck in die Presse gehalten hatte. War doch schon längst bekannt, dass das nicht echt sein kann, weil man nämlich im Internet googlen kann. Aber hey, die Polizei braucht ein Jahr, um Google zu bedienen. Wow. Und sie haben im Zweifelsfall nicht Google bedient, möchte ich wetten. Sie haben im Zweifelsfall sonst was getan. Fiefe. Die rückhaltlose Wahrheitsfindung unserer Ermittlungsbehörden ist für mich als Außenstehenden immer wieder faszinierend. Wenn die erstmal anfangen zu ermitteln, da kommt am Ende alles raus. Zum Beispiel haben die nach einem Jahr Ermittlungen jetzt herausgefunden, dass auf Krautchen getrollt wird. Nein, das wird euch jetzt sicher genauso schockieren wie mich. Leider konnten sie den Troll nicht identifizieren, weil das Ergebnis der Auswertung Tatsächlich wurde der Beitrag erst mehrere Stunden nach der Tat, am Nachmittag des 11. März um 16.57 Uhr, ins Internet gestellt. Eine Identifizierung des Autors sei bislang nicht möglich gewesen, weil die Verbindungsdaten von dem Provider nicht gespeichert worden seien. Ich frage mich an der Stelle, wenn Sie wissen, dass das nur ein Troll war, wieso wollten Sie den dann überhaupt identifizieren? Ist das jetzt strafbar? Das wäre in der Tat bedauerlich. Was würden wir denn freitags in den Heiseforen machen? Na, die wollten dann einen Troll identifizieren. Lustig. Aber ja. Das Bundesverfassungsgericht hat dann erklärt, dass Meinungsfreiheit auch für Rechte gilt. Völlig überraschend. Hätte ja niemand jemals mitrechnen können, dass Meinungsfreiheit tatsächlich auch für Rechte gilt. Da gab es nämlich irgendwie ein Plakat. Aktion Ausländer-Rück-Führung. Aktionswoche 3. Juni bis 17. Juni 2002 für ein lebenswertes deutsches Augsburg. Augsburger Bündnis, nationale Opposition. Na, also so Ausländer-Rückführung mit komischen Bindestrichen so mittendrin. Wo man sich dann auch schon irgendwie wundern darf, was die denn eigentlich sollen. Aber der Scherz ist, da haben also irgendwie verschiedene Instanzen von Gerichten gesagt, naja, das ist zu Recht, das darf verboten werden. Das Bundesverfassungsgericht hat dann moniert, Moment, in den Urteilen steht nirgendwo drinnen, dass sich da auch tatsächlich mal ein Richter mit der Meinungsfreiheit beschäftigt hat und dargelegt hat, wieso das eben gerade nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt sein soll. Und deswegen sind die Urteile so nichtig. Mögen die Gerichte doch bitte mal bei ihren Urteilen, wenn sie denn sagen, Meinungsfreiheit kann man hier nicht anwenden, das doch auch bitte irgendwie darlegen, warum. Ist so im Wesentlichen das, was das Bundesverfassungsgericht da geurteilt hat. Und da muss ich schon sagen, recht haben sie. Meinungsfreiheit gilt grundsätzlich erstmal für jeden. Wenn irgendjemandem die Meinungsfreiheit aberkannt werden soll, dann muss das schon mit einer ordentlichen Begründung funktionieren. Einfach nur, weil mir die Meinung nicht gefällt, ist ein bisschen dünn. Nicht, dass mir hier da die rechten Volltrottel da irgendwie ansatzweise gefallen würden. Aber ganz grundsätzlich gilt eine Meinungsfreiheit auch für die. Ja, und mit der Botschaft, da sind sie zumindest noch nicht nachweislich Aufruf zu Straftaten. Von daher müsste man das erstmal erlauben. Wenn man das nicht erlauben will, brauchst du eine gute Begründung. Hatten die Gerichte nicht, von daher weg damit. Es nieselt. Tatsächlich. Kann ich ja. Genau dafür habe ich ja iPhone bis eben schon aufgeladen. Dann kann ich hier einfach nämlich den Stecker abmachen und das ganze Case zumachen. So, dann gab es noch ein paar Hartz-Meldungen. Erstmal Merkel-Bullshit. Merkel ist nämlich für Sachleistungen für Hartz-IV-Kinder. Berlin, Kanzlerin Angela Merkel, tritt dafür ein, Hilfen für Kinder von Hartz-IV-Beziehern auch als Sachleistungen zu erbringen. Die Bundesregierung werde prüfen, an welchen Stellen dies sinnvoll sei, sagte Merkel in einem Interview von Kölner Stadtanzeiger und Frankfurter Rundschau. Außerdem sollen Bezieher des Arbeitslosengeldes zwei bessere Anreize bekommen, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen, meint Merkel. Was ich mal so ganz spontan für Bullshit, nämlich eine Nullaussage halte. Was hat sie denn gesagt? Ja, wir wollen mal prüfen. Und wir wollen dies und wir wollen jenes. Ja, und ich will Weltfrieden. Und weiter? Na, wollen kann ich viel, wenn der Tag lang ist. Nullaussage. Und wollen prüfen ist dann eine noch viel mehr nulligere Nullaussage. Werden prüfen wäre eine nicht ganz so nullige Nullaussage, wobei werden prüfen auch immer noch nicht wirklich was sagt, was dann am Ende kommt. Aber ja. So, dann hat die Kraft, die NRW-SPD-Frau, die an ihrem Lebenslauf rumgedoktert hatte, die hat sich dann geäußert und ist dann der Meinung, also Hartz-IV-Empfänger, den müsse man doch irgendwie freiwillig Arbeit anbieten, weil die langweilen sich ja zu Tode und die wollen ja nichts Dringenderes als Vollzeit arbeiten und dafür fast kein Geld bekommen. Wegen, weil ne, Arbeit macht großartige Gefühle. Um jetzt nicht das böse Wort, was mit F anfängt und mit Reihe aufhört, zu benutzen, weil das wäre dann nämlich eine Referenz, die Herrn Godwin wecken würde. Und ich möchte ja den Herrn Godwin nicht wecken. Na, aber im Wesentlichen sagt sie so frei nach dem Motto, ja, Arbeit, das ist ja eine Selbsterfüllung und deswegen will jeder arbeiten. Hat sie jeden gefragt? Nein? Schön. Also ist auch mal wieder so kochtypisch eine Aussage, die einfach mal aus dem Nichts kommt. Oder Westerwelle typisch. Halt so typisch Politiker. Null Aussagen. Kalik. Was dann natürlich auch passiert, die FDP hat sich dann ganz doll gefreut, weil ne, Zwangsarbeit, das haben sie ja auch schon gefordert. Ja, also so völlig überraschend, wenn die SPD Dinge sagt, die die FDP als Zustimmung interpretiert, dann ist die FDP plötzlich begeistert. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Fällt mir dazu spontan ein. Aber ja. So, dann die christlich zensierende Union ist natürlich dagegen, weil die christlich zensierende Union jetzt einfach mal gerade den Dagegenreflex aktiv hat, weil das sei eine Kapitulationserklärung. Das sei eine Kapitulationserklärung gegenüber allen arbeitssuchenden Menschen, teilte der designierte christlich zensierende Generalsekretär Andreas Krautscheid mit. Bei Westerwelle müssten Hartz-IV-Empfänger Schnee schippen, bei Kraft sollen sie die Straße fegen. Die SPD-Spitzenkandidatin bla und so weiter hatte bla und so weiter. Ja, na, also wir sind einfach mal dagegen, weil Vollbeschäftigung. Dass den Pfeifen allen irgendwie nicht auffällt, dass Vollbeschäftigung irgendwie gar nicht mehr drin ist, wundert mich ein bisschen, aber ja. Dann gab es da noch einen Wirtschaftstrottel aus der christlich zensierenden Union, der will bei Sozialausgaben sparen. Berlin, der Staat kann bei den Sozialausgaben aus Sicht des CDU-Wirtschaftsrates Milliardenbeträge sparen. Anführungszeichen. Der Missbrauch von Hartz IV muss halbiert werden, um 3 Milliarden Euro zu sparen, so der Chef des CDU-Wirtschaftsrates Kurt Lauck in der BZ am Sonntag. Weitere 16 Milliarden Euro bringe eine bessere Einbindung von Zuwanderern in die Arbeitswelt. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier mal irgendwie was Offensichtliches erzähle, aber soweit ich informiert bin, muss man als Zuwanderer, als Asylbesucher, als Asylsuchender, muss man darum betteln, dass man eine Arbeitserlaubnis bekommt. Na? Da muss man darum betteln, dass man arbeiten darf. Default ist nein, darf man nicht. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, die sollen doch alle mal mehr arbeiten. Ja, dann erlaubt es denen doch überhaupt erst mal. Solange ihr das nicht tut, seid ihr unglaubwürdig. Also geht weg. Und zwar schnell, ehe ich aggressiv werde. Na, mal ganz davon abgesehen, es geht ja nur um 1,9% der Hartz-IV-Empfänger, die überhaupt des Missbrauchs verdächtig sind. Na, also ich meine, da kann man jetzt sagen, ja, das sind aber viel zu viele oder wie Westerbrille. Ach, die Zahlen, die stimmen ja alle nicht wegen, weil, null. Na, aber hey. Na, und mal ganz davon abgesehen, wo sind denn die Jobs, die Leute alle annehmen sollen? Wo denn? Oder wollt ihr noch mehr Mindestlohn- oder Bietungsjobs haben? Wo die Leute zu gut Deutsch nur arbeiten um des Arbeitens willen. Ja, das hat die Kraft schon gefordert. Das ist doch eine Kapitulationserklärung. Leute, einigt euch doch mal, was ihr jetzt wollt. So. Kraft grenzt sich dann nämlich ab, weil sie ist der Meinung, naja, das sei aber freiwillig und Westerwille will ja aber Zwang. Aha, ja, der Unterschied ist gigantisch. Es wird die Leute auch wirklich interessieren, wenn die Freiwilligkeit heißt, du darfst freiwillig arbeiten müssen oder du darfst freiwillig dich von gar nichts ernähren. Sehr freiwillig, wirklich. Nee, echt, glaube ich ihr glatt. Die Bundesarbeitsagentur, weil Arbeitsamt darf man ja nicht sagen, die ist übrigens dagegen, weil die Arbeitsagentur bereits in erheblichem Umfang gemeinnützige Jobs für Langzeitarbeitslose organisiere. Zum Beispiel die 1-Euro-Jobs. Man wolle viel mehr Arbeitslose an den regulären Arbeitsmarkt heranführen, nur dass der reguläre Arbeitsmarkt weniger Arbeitsplätze als Arbeitssuchende hat. Aber hey, schön, dass wir darüber geredet haben. So. Und dann bin ich auch schon in der Musikecke angekommen. In der Musikecke tummelt sich auch diese Woche wieder Robin Gray. Mit dem dritten Titel aus dem Album Only the Missile, der heißt Your Man, ist 3 Minuten 41 lang, entstammt Jamendo.com, wo er kostenlos und CC-lizenziert heruntergeladen werden kann. Und danach machen wir mal was ganz was Böses. Wilfried Schmickler aus den Mitternachtsspitzen befasst sich mal mit Verallgemeinerungen in 7 Minuten 25. Und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
A lone silhouette reached for the sky in the first first light of a cold winter's day. And Tuesday crept up silently to my bed. I woke up in a pool of my thoughts. My dreams had been spilt on the floor. Lie here, not knowing which way to turn. And all that I wanted to be was your man. I don't know how I let this get so out of hand. Think I might go back to bed until the phone rings. Lone silhouette left with the sun. Clouds they rolled in on my day. And the silence between every step that I take lingers on. Today was my birthday. My friends they have called. Coming out of my ears, but it would have been good to hear your voice as well. And all that I wanted to be was your man. Don't know how I let this get so out of hand. I might go back to bed until the phone rings.
Und dann auch noch bei den Jesuiten. Die Jesuiten, das ist doch das Qualitätslabel. Das ist doch quasi das Manufaktum der katholischen Kirche. Alles mundgeblasen.
Ach, hör so auf. Aufhören, Herr Becker. Schluss aus. Mensch, Becker, da gerät eine der wichtigsten moralischen Instanzen dieses Landes, die heilige römische katholische Kirche, in die Schusslinie der Güllepumpen und Dreckschleudern. Und was machen Sie? Sie schleudern munter mit. Nur weil dem einen oder anderen frommen Bruder das Zölibat in die geweihte Unterhose gerutscht ist. Darf man doch nicht behaupten, dass alle katholischen Würdenträger nur deshalb Talare tragen, damit ein Messdiener drunter passt. Das sind doch alles bedauernswerte Einzelfälle. Da darf man doch nicht verallgemeinern. Ich würde ja auch niemals sagen, dass alle evangelischen Gottesmänner und Frauen verantwortungslose, völlig besoffene Geisterfahrer sind, nur weil ihr Ratsvorsitz mit 1,54 Promille am Steuer erwischt worden ist. Da muss man doch differenzieren. Oder nehmen wir die jüngsten Folterprotokolle über Ekelexzesse in deutschen Bundeswehrkasernen. Mensch, das sind eben junge Leute, denen ist langweilig und dann trinken die ein paar Bier und denken sich lustige Spiele aus, wie zum Beispiel das Rotarschritual, wo den jungen Rekruten von ihren älteren Kameraden mit der elektrischen Bonerbesen der nackte Hintern poliert wird. Aber aus diesem spätpubertären Einzelfall jetzt zu schließen, bei der Bundeswehr würde flächendeckend und systematisch von hinten gebonert, das wäre doch nicht nur eine unzulässige Pauschalisierung, sondern grenzt doch schon an Wehrkraftzersetzung. Der moralische Rückhalt für unsere tapferen Soldaten in der defätistischen Bevölkerung ist eh gering genug. Da ist das Bild vom sternhagelvollen Heimatfrontschwein in Uniform, das seine schwächeren Kameraden mit roher Leber füttert und mit Alkohol abfüllt, um sie dann im Spind eingeschlossen durch die Stube zu rollen, nicht gerade hilfreich beim Kampf um die Akzeptanz deutscher Auslandseinsätze, wie zum Beispiel in Afghanistan. Und das, wo quasi täglich von dort Meldungen eingehen über zivile Opfer der jüngsten NATO-Offensive. Aber auch hier darf man auf keinen Fall verallgemeinern, wie es diejenigen tun, die behaupten, in Afghanistan führe die NATO einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Im Leben geht ebenso manch ein Schuss daneben. Und wenn daneben ein Zivilist rumsteht, dann war der eben zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Kann halt passieren im Eifer des aussichtslosen Gefechts. Aber es gibt doch nichts Hirnverbrannteres, als von einem bedauernswerten, entarteten Ausnahmeeinzelfall auf die strukturelle Verkommenheit der Regel zu schließen. Alle CDU-Ministerpräsidenten sind käuflich. Alle U-Bahn-Bauarbeiter sind Kleptomanen. Alle Bundesliga-Schiedsrichter sind Sexualstraftäter. So geht das nicht. Da muss man in jedem einzelnen Fall sorgfältig prüfen, in seiner individuellen Besonderheit begreifen und differenziert beurteilen. Und vor allem gilt die Unschuldsvermutung zugeben. Das ist jetzt nicht immer ganz einfach. Erfordert auch ein gehöriges Maß an intellektueller Eigenleistung. Ich meine, wer macht sich schon gerne zu viele komplizierte Gedanken? Aber manchmal, da hat man eben das Bedürfnis, mal so richtig blind draufzuhauen. Aber dann muss es auch die richtigen treffen. Politiker, Wirtschaftsbosse, Kirchenfürsten, Soldaten, das sind alles tragende Säulen dieser Gesellschaft. Da kann man nicht einfach so dran rumsägen, wenn man nicht will, dass irgendwann der ganze Laden einstürzt. Wie heißt es so treffend im Handbuch der Populisten? Hau, schau wen. Also, wenn Sie mal wieder Lust verspüren, Ihre ganzen Existenzängste, Ihre privaten Frust, Ihre ohnmächtige Wut irgendjemandem in die Fresse zu drücken, dann nehmen Sie jemanden, der für diese Gesellschaft nicht so wichtig ist. Zum Beispiel einen Hartz-IV-Empfänger. Da geht das. Da kann man bedenkenlos verallgemeinern und pauschal diskriminieren. Das sind eh alles stinkfaule Schmarotzer, arbeitsscheue Sozialstaatslinkwichel, wie dieser langhaarige Penner, der zurzeit durch alle Talkshows gereicht wird, wo er dann gegen gutes Honorar den Arbeitsverweigerer und Totalparasiten raushängen lässt. Schau mal, Erna, so sind sie, diese stinkfaulen Säcke. Also wenn nicht alle, aber dann doch zumindest die allermeisten. Wissen Sie, eine solche Diffamierungskampagne, wie sie gerade bei Hartz-IV-Empfängern läuft, können Sie eben nicht mit jedem machen, zum Beispiel radikale Muslime. Ein falsches Wort, Ihnen fliegt am nächsten Tag das Fernsehstudio um die Ohren. Oder nehmen wir Schwule oder Ärzte oder Vertriebene. Wenn Sie da nicht genau aufpassen, was Sie sagen, dann steht der entsprechende Interessensverband augenblicklich auf der Matte, fordert öffentliche Wiedergutmachung. Und deshalb eignen sich die Bezieher von Hartz-IV so gut als Prügelknaben, weil sie keine Lobby haben. Und außerdem, wenn der brave Bürger und seine Frau, die brave Bürgerin, die sich Tag für Tag zu ihren unterbezahlten Arbeitsplätzen schleppen, wenn die eins nicht leiden können, dann sind es Leute, die von ihren Steuergeldern leben und dann auch noch laut werden. Wie zum Beispiel Guido Westerwelle. Der Mann hat in seinem ganzen Leben noch nicht einmal richtig gearbeitet. So mit Arbeitgeber, Lohnsteuerkarte, Personalakte. Nein, der Westerwelle hat sein üppiges Gehalt zeitlebens nur vom Steuerzahler bekommen. Und seine zahlreichen Nebeneinkünfte wurden ihm nicht einmal angerechnet. Und ausgerechnet dieser Staatsknete-Abgreifer macht einen auf spätrömische Demenz und fordert, Zitat, wenn die Allgemeinheit Geld gibt, kann man vom Einzelnen auch erwarten, dass er etwas zurückgibt. Na dann, Herr Westerwelle, wir warten und bitte. Und bitte, bitte, bitte keine dummen Sprüche, sondern konkrete Vorschläge, wie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich überbrückt werden soll. Was machen wir mit der wachsenden Zahl derer, die in jeder Beziehung von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden? Und vor allem, was machen wir mit den Millionen Menschen, die arbeiten wollen, aber es nicht können, weil es gar keine Arbeit für sie gibt? Schneeschippen! Jetzt werden Sie mal nicht blöde, Herr Westerwelle! Und wenn es nicht schneit, dann beschäftigen wir Arbeitslose, die mit der Schneekanone dafür sorgen, dass die anderen was zu schippen haben. Aber vielleicht käme man der Lösung der wachsenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt ja einen Schritt näher, wenn man unter allen Hartz-IV-Beziehern eine Sammlung durchführen würde. Jeder gibt 5 Euro und die Millionen, die dann zusammenkommen, die überweisen wir als Parteispende an die FDP. Oh, Entschuldigung, ist natürlich Quatsch. Denn natürlich ist die FDP nicht käuflich. Nein, die Partei ist einfach unbezahlbar.